Ja, ich möchte Sie auch nochmal herzlich begrüßen und ich denke, bevor ich mit dem Vortrag anfange, weil ich nicht weiß, ja, sind wahrscheinlich doch einige da, die mich noch nicht kennen, stelle ich mir nochmal kurz vor. Mein Name ist Markus Blitz, ich bin vom Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München promoviert. Ich bin jetzt nicht mehr in der freien Forschung tätig, sondern in der Industrie, arbeite dort in der Patentabteilung einer größeren Firma in der Halbleitertechnik und helfe dort den Forschern und Entwicklern bei der Patentierung von neuen Ideen. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Alexandra, die sitzt ganz hinten bei dem DVD-Tisch, die ist mit dabei. Wir haben auch zwei Kinder, unsere Tochter Sarah und unseren Sohn Bernhard. Die Sarah ist schon berufstätig, die ist Innenarchitektin und unser Bernhard, der studiert eben noch Informatik. Wir wohnen im Chiemgau, also in Bayern. Da ist es auch recht schön, ähnlich schön wie hier. Aber ich sage immer, wichtiger als das Private, wichtiger als das Berufliche ist, dass ich vor 15 Jahren nicht geplant Christ wurde. Ganz überraschend. Nun, nicht von mir geplant, aber von Gott geplant. Und das hat mein Weltbild dann auf den Kopf gestellt, weil ich vorher Evolutionist war, Vertreter der Evolutionstheorie, das ganze Paket. Und dann musste ich das jetzt erst einmal alles neu sortieren in meinen Gedanken und das hat eine Weile gedauert. Und nach 2 Jahren, nachdem ich gläubig geworden war, habe ich angefangen mit den ersten Vorträgen. Und nachdem ich sehr breit interessiert bin, als Physiker von Natur aus an den unterschiedlichsten Gebieten, ist da eine rege Vortragstätigkeit entstanden zu den unterschiedlichsten Themen. Und heute werden wir so einen Vortrag hören zu dem Vogelgesang. Und meine Hoffnung ist, dass unter anderem auch, wenn Sie dann nächstes Mal Vögel hören, Vögel singen hören, dass Sie vielleicht an den einen oder anderen Sache aus dem Vortrag denken, weil diese Vögel was absolut Geniales sind, was der Schöpfer hier gemacht hat. Aber ich möchte es nicht zu viel verraten. Wir fangen jetzt gleich mit dem Thema an. Und bevor es losgeht, gibt es bei mir auch einen kleinen Vorspann, einen kleinen Video. Und dann fange ich, wie gesagt, an. Ja, also der Vortrag lautet: Der Vogelgesang, nichts für Spatzenhirne. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst, warum singen Vögel? Also als kleine Einleitung. Und dann werden wir uns mit der Komplexität, der Vielfalt und der Struktur des Vogelgesangs befassen. Wir werden die Erzeugung des Vogelgesangs etwas näher anschauen und uns mit dem Erlernen des Vogelgesangs befassen. Wir werden auch die Frage stellen, welchen Zweck hat eigentlich der Vogelgesang? Und zum Schluss werden wir den Punkt betrachten, Schöpfung oder Evolution, ihre Schlussfolgerung. Warum singen Vögel? Und wenn wir diese Frage betrachten, dann müssen wir eigentlich zwei Weltbilder erst einmal betrachten. Das erste Weltbild ist das sogenannte evolutionistische Weltbild, wonach unsere Welt angeblich vor rund 15 Milliarden Jahren durch einen sogenannten Urknall entstanden sein soll. Vor 10 Milliarden Jahren sollen sich dann die Sterne und die Galaxien gebildet haben, unsere eigene Sonne sozusagen in der zweiten oder dritten Generation vor 5 Milliarden Jahren. Dann soll unsere Erde noch glühflüssig gewesen sein vor 4,5 Milliarden Jahren, dann abgekühlt, soll sich ein Urmeer gebildet haben vor 3,8 Milliarden Jahren und eine Urzelle. Und dann soll Evolution bis zur Gegenwart, bis heute stattgefunden haben. Wenn wir in die Bibel reinschauen, lesen wir ganz was anderes. Wir lesen dort, dass Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf. Am dritten Tag schuf Gott das trockene Land und die Pflanzen. Am vierten Tag hat Gott sich weiter beschäftigt mit dem Universum und hat es mit Objekten aufgefüllt, also wie Sonne, Mond und Sterne und alles, was da sonst im Weltall ist. Und dann hat er am fünften Tag weitergemacht mit den Meereslebewesen und den Vögeln. Am sechsten Tag hat er die Landlebewesen und den Menschen erschaffen. Und dann gibt es noch ein Ereignis. Ungefähr 1650 Jahre später gab es eine globale Überschwemmungskatastrophe, die Sintflut. Wie man mit bloßem Auge, das betone ich immer, hier schon sehen kann, passen diese beiden Weltbilder nicht zusammen. Es gibt zwar Christen, die hier einen Kompromiss versuchen, aber wenn man das konsequent durchdenkt, logisch durchdenkt, dann kommt man eigentlich in jede Menge Widersprüche. Und das bedeutet letztlich, es können nicht beide Weltbilder gleichzeitig richtig sein. Eines muss richtig und das andere muss falsch sein. Nun, das evolutionistische Weltbild will alles durch natürliche Prozesse erklären. Und das biblische Weltbild geht aber stattdessen von einem Schöpfer aus. Und wenn wir das jetzt auf unsere Vögel beziehen, ist also die Frage, die ich stellen möchte, singen also die Vögel, weil ihre Laute sich entwickelt haben durch Evolution, um ihnen jetzt einen Überlebensvorteil zu ermöglichen, um das geht es ja in dem ganzen Evolutionsprozess, oder wurden sie jetzt von dem Schöpfer bereits mit der voll ausgebildeten Fähigkeit zu singen erschaffen? Im Folgenden soll untersucht werden, welches dieser beiden Weltbilder durch die wissenschaftlichen Indizien besser unterstützt wird. Ja, und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich der Komplexität, Vielfalt und Struktur des Vogelgesangs. Da ist es zunächst einmal so, dass die Singvögel zwei Arten von Lauten von sich geben können, nämlich die Rufe und den Gesang. Die Vogelrufe sind in der Regel kurz und einfach und die dienen einfach der Kommunikation der Vögel untereinander, also zum Beispiel Warnrufe vor Gefahr. Interessanter ist aber der Vogelgesang und mit dem wollen wir uns ja im Folgenden jetzt befassen. Und dieser Vogelgesang ist in der Regel viel komplexer als diese einfachen Vogelrufe und er ähnelt auch oft Musik. Und aus diesem Grund haben sich bekannte Komponisten gerne vom Vogelgesang inspirieren lassen. Zum Beispiel Händel in den durch Flöten repräsentierten Nachtigallen in seinem Stück Salomon. Weltweit gibt es mehr als 5000 Arten von Singvögeln und damit macht es etwa die Hälfte aller bekannten ca. 10.000 Vogelarten aus. Und entsprechend groß ist dann auch die Vielfalt der Vogelgesänge. Und um Sie da jetzt mal ein bisschen einzustimmen, möchte ich Ihnen jetzt eine ganze Reihe Beispiele geben, damit Sie einen Eindruck kriegen von der Vielfalt des Vogelgesangs. Wir fangen an mit dem Winterzaunkönig, dessen Hauptverbreitungsgebiet in Nordamerika ist. Also der singt sehr schnell und sehr hoch, ja. Wir werden später das alles noch ein bisschen genauer betrachten. Ein ganz anderer Gesang kommt hier von der Wilson-Drossel, die überwiegend in Kanada und Nordamerika vorkommt. Es hat so ein bisschen metallischen Klang, erkläre ich Ihnen aber später noch, woher das kommt. Dann haben wir den Drosselrohrsänger, Hauptverbreitungsgebiet Eurasien, also bei uns kommt der vor und der hat einen recht lustigen Gesang. Dann die Walddrossel, die in Nord- und Mittelamerika vorkommt. Und dann noch eine Drossel, nämlich die Spottdrossel. Kommt in Nordamerika vor und die hat ihren Namen nicht zu Unrecht. Sie werden gleich hören, dass der Gesang tatsächlich spöttisch klingt. Dann hier der Gelbbrustwaldsänger, kommt vorwiegend in Nordamerika vor. Dann begeben wir uns nach Mexiko, wo dieser Schwarzkopftrupial vorkommt. Der fängt schon wirklich fast an zu singen, wenn Sie genau hinhören. Das merken Sie gleich. Dann haben wir hier den Schwarzkehlmetzgervogel, der kommt in Australien überwiegend vor. Dann hier das Rubingoldhähnchen, findet man überwiegend in Alaska, Kanada und Nordamerika. Das ist wieder ein sehr hoher, schneller Gesang. Dann hier der Kanarengirlitz, auch als Kanarienvogel bekannt, kommt auf den kanarischen Inseln Madeira und den Azoren vor. Der Rotkardinal in Mexiko und Zentralamerika. Und jetzt ein Vogel, den wir alle kennen, die Amsel. Kommt bei uns natürlich vor, in Eurasien und Nordafrika. Dann hier der Carolina-Zaunkönig, Hauptverbreitungsgebiet Nordamerika und Mexiko. Ja, und dann haben wir hier noch die Nachtigall. Das ist der König der Singvögel, kommt in Eurasien vor, also bei uns. Ja, die Vögel produzieren Töne, das haben wir ja gemerkt, mit unterschiedlicher Tonhöhe. Was heißt das? Naja, niedrige Töne bedeuten wenige Schwingungen pro Zeit, Hohe Töne bedeuten viele Schwingungen pro Zeit. Man spricht von einer niedrigen bzw. hohen Frequenz. Also hier nochmal veranschaulicht. Das ist eine niedrige Frequenz, also schwingt langsam und jetzt kommt eine hohe Frequenz. Und jetzt kann man Folgendes machen, um die Komplexität des Vogelgesangs besser zu verstehen, kann man sogenannte Sonagramme erstellen. Und das sind Diagramme, in denen die Frequenz über der Zeit dargestellt ist. Ich zeige das Ihnen hier einmal. Also wir haben die Zeitachse von links nach rechts und die Frequenz von unten nach oben. Das wollen wir mal veranschaulichen an einem Beispiel. Das ist jetzt eine pulsierte Note mit konstanter Frequenz. Noch ein Beispiel. Das sind jetzt zwei Noten mit verschiedener Frequenz. So, und das machen wir jetzt mit einigen wirklichen Vögeln. Und zwar fangen wir da an zunächst einmal mit dem Zilpzalp. Der kommt in Eurasien und Nordafrika vor. Zunächst der Gesang. So, und jetzt die Frage, wie sieht wohl das zugehörige Sonagramm aus oder Spektrogramm? Haben Sie eine Idee? Ich sehe keine Handbewegungen oder sowas. Ich zeige es Ihnen. Es steigt an mit der Frequenz, ja? Also vier kurze Noten mit steigender Frequenz. Einen anderen Vogel, auch ein Zilpzalp, aber der Iberien-Zilpzalp. Wie wird das aussehen? Genau, es geht runter. Vier kurze Noten mit fallender Frequenz. Aber wir können das noch wissenschaftlicher machen, um die ganze Komplexität zu erkennen. Das sehen wir jetzt hier. Wir haben also hier in dem Fall die Zeit. In dem Fall geht es von 0 bis 5 Sekunden. Und die Frequenz von 0 Kilohertz bis 20 Kilohertz. Also 20 Kilohertz sind 20.000 Schwingungen pro Sekunde. Und was Sie hier schon sehen an diesem Sonagramm ist, da schwingt nicht nur eine Frequenz mit, sondern verschiedene sind es, die dann in verschiedener Stärke auch noch vorhanden sind. Und das spiele ich Ihnen jetzt mal vor. Genau, so kann man also, das ist wie so ein Fingerabdruck sozusagen, man kann also daran erkennen, aha, das ist ein Zilpzalp zum Beispiel. So sieht dieses entsprechende Spektrogramm von dem Rotkardinal aus. Dann hier der Kanarengirlitz, der hat ja auch so ein ganz charakteristischer Gesang. Dann hier der Schwarzkehlmetzgervogel. Sie sehen da schon verschiedene Töne übereinander. Das sind lauter Obertöne. Also der produziert nicht nur einen Ton, sondern viele Obertöne. Der Winterzaunkönig, ja, und da sehen wir schon auch, das, was sich so kompliziert angehört hat, das ist auch tatsächlich sehr kompliziert, was er da singt. Also da kommen wir eigentlich schon fast nicht mehr mit, aber wir kriegen nachher noch eine Hilfe. Und noch die Walddrossel. So, und was sich jetzt hinter dem Gesang wirklich verbirgt, das hört man am besten in Zeitlupe, ja? Da müssen wir jetzt ein bisschen nachhelfen. Und zwar haben wir hier nochmal die Wilson-Drossel. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Man sieht schon an diesem säulenförmigen Aufbau des Sonagramms, dass es viele Obertöne gibt, das heißt harmonische Vielfache über den Grundtönen, weswegen sich der Klang auch so metallisch, so sphärisch anhört. Hören wir das erst einmal in Originalgeschwindigkeit an. So, und jetzt langsamer. Also wir haben ein Flötenkonzert hier. Wollen wir es nochmal anhören? Das Wintergoldhähnchen, Hauptverbreitungsgebiet Eurasien, zunächst einmal in Originalgeschwindigkeit. Das geht uns zu schnell, nicht? Machen wir das langsamer. Und dann haben wir noch die Feldlerche, die auf dem Feld eben gerne singt. Das ist ein etwas längerer Gesang, zunächst einmal in der Originalgeschwindigkeit. So, und jetzt langsamer. Das sind lauter einzelne Noten, wenn Sie genau hinhören. Der Vogelgesang, der kann bis zu mehrere Stunden dauern und er weist eine hierarchische Struktur auf. Man unterscheidet hier zwischen Sequenzen, Phrasen, Silben und Elementen. Eine Sequenz kann zwischen einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Am kürzesten sind die Elemente, die nur Hundertstel bis Tausendstel Sekunden lang sein können. Schauen wir uns jetzt am Beispiel der Zaunammer an, Hauptverbreitungsgebiet Südeuropa, Nordafrika und Kleinasien. Die hat einen relativ einfachen Gesang. Hören wir uns das zunächst einmal an. So, und jetzt wollen wir das etwas genauer betrachten. Also wir haben es hier mit einer Sequenz zu tun. Und hier unten haben wir diese einzelnen Phrasen. Und jetzt wollen wir die Phrasen daraus zoomen. So sieht also die Phrase aus. Die Phrase ist wieder in einzelne Silben eingeteilt. Schauen wir uns die Silben an. Und da wiederum sind einzelne Elemente drin. Ja, man sieht hier zum Beispiel drei Elemente, wobei das erste Element in weitere vier Unterelemente aufgeteilt ist. Wenn wir das jetzt in Zeitlupe anhören, dann hört sich das ganz anders an. Metronom ganz genau. Entscheidend ist hier wirklich dieser extrem kurze Abstand zwischen den einzelnen Noten hier. Eine Untereinteilung haben wir hier im Zeitabstand von nur 7/1000 Sekunden. Also wenn man das nochmal genau betrachtet, wir haben den Vogelgesang, der in verschiedene Sequenzen aufgeteilt ist, die Sequenzen in verschiedene Phrasen, die Phrasen in verschiedene Silben, die Silben in verschiedene Elemente. Und wir gehen hier von 1000 Sekunden bis 100 Sekunden zu 100 Sekunden bis 1/10 Sekunden, 1/10 Sekunden bis Sekunden, Sekunden bis Minuten und Minuten bis Stunden. Das Ganze ist durchorganisiert. Die Vögel haben ein sehr unterschiedliches Gesangsrepertoire. So kennt der Zebrafink nur eine einzige Phrase, während die Nachtigall mehr als 200 verschiedene Phrasen beherrscht. Aber Spitzenreiter ist die Rotrückenspottdrossel, die bis zu 1800 verschiedene Phrasen singen kann. Viele Singvogelarten, ist auch interessant, die können im Duett singen. Und bei diversen Vogelarten können die Paare nicht nur perfekt synchron singen, sondern sie beherrschen auch den Wechselgesang. Und dabei singen die Männchen und die Weibchen nicht parallel dieselben Phrasen, sondern abwechselnd unterschiedliche Phrasen in präziser zeitlicher Abfolge. Und die zeitliche Abstimmung zwischen Männchen und Weibchen ist auf die 1/10 Sekunde genau. Und wer das nicht weiß, der kann die miteinander singenden Vögel ganz leicht für einen einzigen Vogel halten. Zunächst einmal hören wir uns hier den Gesang des Buntwangen-Zaunkönigs an, der in Mexiko überwiegend vorkommt, als Solo-Gesang. So, und jetzt im Duett. Das geht also nahtlos ineinander über, Sie merken das gar nicht, dass da zwei Vögel singen. Noch ein Beispiel hier, sieht man es dann gleich noch besser, Frauser-Zaunkönige, die singen auch gerne Duette. Also das waren jetzt zwei Vögel. Ich zeige Ihnen jetzt das mal, wann welcher Vogel singt, wann das Männchen und wann das Weibchen singt. Das sieht man jetzt nämlich hier. Und dann lasse ich es nochmal abspielen. Ich glaube, da dürften wir uns anstrengen, damit wir so gut ein Duett hinkriegen. Dr. Christopher Templeton, ein evolutionistischer Biologe, sagt, das Männchen muss nicht nur einen weiblichen Buntwangen-Zaunkönig an seinem Gesang erkennen, sondern es muss auch feststellen, welches Lied bei 30 bis 40 möglichen Phrasen das Weibchen gesungen hat. Die passende Antwort aus seinem Repertoire suchen, wieder 30 bis 40 Phrasen, und dann die Dauer der Phrase, die das Weibchen gerade singt, berechnen, sodass es zeitgenau seine Antwort geben kann. Die Tatsache, dass einige Männchen diese Aufgabe trotz des Fehlens weiterer Anhaltspunkte meisterten, weist auf ein ausgeklügeltes und schnelles kognitives System hin, das diesem Verhalten zugrunde liegt. Aber auch mehrere Vögel können miteinander singen. Zum Beispiel je zwei Männchen und je zwei Weibchen. Es müssen aber nicht immer Männchen und Weibchen sein, sondern es können auch nur Männchen sein, die perfekt im Chor miteinander singen. Also es gibt auch Männerchöre. Ich fasse zusammen. Kann der Gesang der Singvögel mit seinen äußerst erstaunlichen Eigenschaften wie seiner Komplexität, seiner Perfektion und seiner Ästhetik durch natürliche Prozesse erklärt werden? Oder ist ein intelligenter Urheber die bessere Alternative? Ich lasse die Frage mal offen, das können Sie sich gerne schon mal selber beantworten. Aber interessant ist natürlich jetzt auch die Erzeugung des Vogelgesangs. Wie machen das die Vögel eigentlich? Wie erzeugen sie den Gesang? Welche Apparaturen haben die dazu? Nun, die Singvögel erzeugen ihren Gesang mit Hilfe des Stimmkopfs, der auch Syrinx genannt wird. Und dieses Lautbildungsorgan liegt an der Aufspaltung der Luftröhre und den beiden Hauptbronchien. Das sehen wir also hier veranschaulicht. Wir haben also hier dieses Stimmerzeugungsorgan, die Syrinx, und dann haben wir hier in Rot die Lungen und in Rosa haben wir hier die Luftsäcke, da kommen wir noch drauf zu sprechen. und in Gelb die Luftröhre und die in die beiden Lungenflügel führenden Hauptbronchien. Die Syrinx. Die Syrinx besteht aus ringförmigen Knochen, aus schwingfähigen Membranen und aus einem mit den Membranen in Verbindung stehenden Muskelsystem mit 6 Muskelpaaren. Also das sieht im Prinzip hier so aus. Wir haben hier die ringförmigen Knochen und hier die Muskeln. Und im Querschnitt sieht man dann auch noch hier nochmal die Knochen, hier die Muskeln und hier die Membranen. Jetzt kommt was Interessantes. Die Singvögel haben 2 Stimmen, nicht nur eine. Und die erzeugen diese mit der linken und der rechten Seite der Syrinx. Und die beiden Stimmen können gleichzeitig oder abwechselnd singen. Und dabei können die Vögel übergangslos zwischen den beiden Stimmen hin und her schalten. Also da haben die uns schon was voraus mit 2 Stimmen. Ja, wir haben nur eine. Und das sieht man hier veranschaulicht. Also entweder kommt der Luftstrom von der einen Seite, ja, und regt dann die Membranen an, oder von der anderen Seite oder von beiden. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen an am Beispiel des Rotkardinals. Links ist die Syrinx gezeigt, das ist und rechts werden wir ein vereinfachtes Sonogramm sehen von 0 bis 10 Kilohertz, ohne Obertöne, ohne harmonische. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell, jetzt machen wir das nochmal in Zeitlupe. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Anders als der Mensch können die Singvögel nicht nur beim Ausatmen, sondern sie können auch beim Einatmen singen. Man hat Vögel schon dabei beobachtet, wie sie fast 20 Minuten lang ohne eine einzige durch die Atmung erzwungene Unterbrechung am Stück singen. Wie lange können Sie ohne Unterbrechung singen? Möglich ist es, weil die Vögel ganz anders atmen als der Mensch. Sie haben Luftsäcke und die sorgen dafür, dass die Luft ständig durch die Lungen strömt. Die kommt dann nie zum Stillstand. Bei uns wird die Luft aber eingeatmet, bleibt stehen und wird dann wieder ausgeatmet. Auf diese Weise wird aber bei den Vogellungen viel mehr Sauerstoff zugeführt, was der Vogel natürlich neben seinen Singkünsten auch dringend für seine Hochleistungsflugmaschinerie benötigt. Hier ist also das veranschaulicht, wie das beim Menschen ist. Die menschlichen Lungen atmen ein, indem sie das Zwerchfell nach unten bewegen, um den Druck zu verringern und so die Luft in die Lungen zu ziehen. Hier hingegen, bei den Vögeln ist es so, die haben Luftsäcke, die Luft speichern und mit deren Hilfe die Vögel dann sogar während dem Ausatmen Sauerstoff aufnehmen. Also wenn die einatmen, dann geht Luft durch die Lungen, aber es geht gleichzeitig auch noch Luft in die Luftsäcke rein. Und wenn die jetzt ausatmen, dann geht die Luft aus den Luftsäcken wieder durch die Lungen durch, sodass ständig was durch die Lungen fließt oder strömt. Wie schafft das der Vogel alles? Wie koordiniert und synchronisiert der Vogel die Syrinxmuskeln, die Bewegungen des Schnabels und der Zunge und die Atmung? Und wie funktioniert diese Klangerzeugung in der Syrinx? Schauen wir uns das nochmal an, wenn wir dieser Nachtigall hier zuschauen, können wir ja ahnen, dass das sehr kompliziert ist. Die Klangerzeugung in der Syrinx ist Gegenstand intensiver Forschungen. Und diese Forschungen zeigen uns, dass die Syrinx ein sogenanntes nicht-lineares System ist. Das ist also ein System, das komplizierte, nicht-proportionale Reaktionen auf relativ einfache Steuergrößen zeigt. Also nicht-lineare Systeme zeigen ein sprunghaftes Verhalten. Das heißt, wenn man Steuergrößen immer weiter ändert, kann es sein, dass lange wenig oder nichts passiert, bis plötzlich das System in einen neuen Zustand springt. Und da stellt sich heraus, dass diese Steuergrößen vor allen Dingen der Druck, der aus den Lungen durch die zurückströmenden Luft und auch die Spannung der Membranen sind. Den Druck regelt der Vogel dabei durch die Atmungsmuskulatur und die Spannung der Membranen durch entsprechende Syringsmuskeln. Das ist hier nochmal veranschaulicht. Also hier eben durch die Spannung der Membranen wird dieser Membrandruck eingestellt und zusätzlich noch durch den Luftdruck wird auch noch variiert. Aber jetzt machen wir zunächst einmal eine kurze Pause.